Moin Moin, herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Sicherheitslücke mit Volker Skwarek von der HAW Hamburg,
Monina Schwarz vom LSI
und Ingo Zimm vom DFKI und der Uni Trier.
Wir zeichnen heute am 4.4.25 die fünfte Episode zum Thema Human-Centered Security auf. Als besonderen Gast haben wir Professorin Angela Sasse von der Ruhr-Universität Bochum dabei. Angela ist Expertin auf dem Thema Anwenderinnen und Anwender in der Cybersecurity und wie eben schon anfangs gesagt, Human-Centered Security. Angela, erzähl uns doch mal kurz, wie du in dieses Themengebiet überhaupt gekommen bist.
Also ich bin studierte Psychologin und promovierte Informatikerin und da ist es ja vielleicht nicht so überraschend, dass ich in der Mensch-Computer-Interaktion geforscht habe. Und das habe ich auch in den 90er Jahren mit sehr viel Spaß bei der ersten Generation der Internetsysteme, also was wir heute so als Skype und Zoom und so kennen, gemacht. Und da haben wir natürlich auch viel mit so Telefonunternehmen zusammengearbeitet. Und ein großes davon, die British Telecom, rief mich dann eines Tages jemand an und sagte, hör mal, du weißt doch, du verstehst doch was von Menschen, ne? Und ich so, yeah. Und er sagte dann, und ich würde das jetzt mal, weil das auf Englisch war, würde das aber eben so wiederholen. Und er sagte also, okay, wir haben hier das Problem mit Passwörtern, also die Wirtschaftsprüfer beschweren sich über die Kosten für unsere Helpdesks. Ja, also die Helpdesks, die wir hier haben, um die Passwörter zurückzusetzen von unseren Mitarbeitenden. Und der sagte, kannst du nicht immer eine schnelle Studie machen? Und jetzt, also das Zitat, and tell us why these stupid users can't remember their passwords.
Ja, das passt doch. Ich glaube, dazu habe ich schon gleich passend die erste Frage an dich, weil ich kenne dich ja schon so ein bisschen auch aus Panel-Diskussionen und es ist immer wieder erfrischend, dir wirklich zuzuhören. Insbesondere, weil du manchmal auch einfach, das finde ich sehr, sehr schön, so deine Emotionen in Hinsicht auf Human-Centered Design und dem Anspruch der IT-Administration nicht so ganz verbergen kannst. Und ich dachte, da piekse ich doch gleich mal rein mit der Frage, es gibt ja dieses ISO-OSI-7-Schichten-Modell für die technische Beschreibung der Systemkommunikation und der klassische Support-Witz ist ja, wir haben da so ein Layer-8-Problem, also die User, die Anwenderinnen und Anwender sind unser Problem. Siehst du auch so, oder?
Nein, natürlich gar nicht. Und also gerade in der IT-Sicherheit gibt es ja da noch diesen ganz besonders schlimmen Spruch, Sicherheit ist eine Kette und die Nutzer sind das schwächste Glied in der Kette und dieser Name ist schuld. Das hat Bruce Schneier, ja, also laut seinem Verleger, the nearest thing IT security has to a rockstar. Also sehr, sehr weit bekannt und einflussreich. Leider hat er das in seinem Buch 2001, war das Secrets and Lies, glaube ich, hat er damals diesen Spruch geprägt. Und das ist heute immer noch in den Köpfen der IT-Sicherheitsleute drin. So von wegen, die machen das nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und deshalb, die sind defekt und die müssen wir jetzt reparieren.
Ne? Ich finde das.
Ja, ja.
Ja, ich finde das krass, weil aus meiner Sicht ist die IT ja also als Grundkonzept dafür gebaut, Automatisierung zu ermöglichen und Menschen bei stupiden, dummen Aufgaben zu unterstützen, zu entlasten, weil die bei stupiden, dummen Aufgaben algorithmisch weniger Fehler macht als Menschen. Wenn man jetzt sagt, dass das Mensch-Unterstützungssystem, dass der Mensch zu dumm ist für das Mensch-Unterstützungssystem, schwierig, ne?
Wunderbar, da hast du dieses Paradox wirklich auf den Punkt gebracht. Das ist, das kann überhaupt nicht sein, ne? Und also das ist, ich sag also manchmal auch so ein bisschen, es ist einfach, die IT-Security ist so der letzte Teil der Informatik, wo eben also wirklich diese Grundeinsicht, dass es Sachen gibt, die können Menschen gut machen und es gibt Sachen, die können Computer gut machen. Das nennen wir dann eben Aufgabenverteilung. dass wir das also so machen, dass es für beide Seiten, dass beide Seiten ihre Stärken nutzen können und dass wir die gegenseitigen Schwächen kompensieren. Ja, so designt man eigentlich ein System. In der IT-Sicherheit ist es aber so, die sitzt immer noch leider in so einem Silo in der Informatik und macht ihre eigenen Regeln und schiebt die dann runter und dann so nach dem Motto, alles hört auf mein Kommando, weil Sicherheit ist wichtig. Und die fühlen sich im Moment nicht dafür verantwortlich, also auch nur wirklich die allerelementarste Machbarkeitsprüfung dieser Regeln durchzuführen, bevor sie das Ganze dann also in irgendwelchen Regelwerken oder in einem technischen Mechanismus, der dann den Nutzern aufgezwungen wird, rausbringen. Ne? Und also ich sage schon und ich muss sagen, da bin ich auch, ich werde emotional, weil ich manchmal sehr frustriert bin, dass ich das schon seit 20 Jahren, also sage, ich weiß nicht, vor 20 Jahren bei einer PKI-Konferenz, wenn die dann gucken mich an wie ein Auto und sagen, ja, von wegen Machbarkeitsprüfung, wie mache ich das denn? Und dann sage ich, nehmen Sie ein Blatt Papier und einen Stift und schreiben Sie jetzt bitte mal auf, alles, was die Nutzerin machen muss, um eben diese Sicherheitsaufgabe durchzuführen. Und wenn sie über der Hälfte des Blattes angekommen sind, dann kann ich ihnen schon sagen, dass das nicht funktionieren wird. Ja, und dann kommen wir nochmal, vielleicht noch später im Detail, dann machen sie rechts mal noch eine Spalte und schreiben ihnen, was können die alles falsch machen. Ja, das ist ja im Grunde genommen die allerelementarste Benutzbarkeitsprüfung, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und das findet leider einfach nicht statt.
Ich nehme mir das nochmal als Stichwort mit auf, wenn wir nachher auch über Maßnahmen reden, über einfache Maßnahmen, dass wir da nochmal auf diese Tabelle zum Beispiel zu sprechen kommen. Ich sehe schon, dass Ingo ganz unruhig zuckt, aber ich habe noch dazu eine Frage oder zwei Fragen, die miteinander verbunden sind. So der Klassiker für die Nutzerauthentifikation ist ja heute immer noch das Passwort als erster Authentifikationsfaktor. Manchmal ist es sogar noch der einzige. Das sollte vielleicht nicht mehr immer und überall so sein. Aber eine Frage in Richtung Passworte und eine Frage in Richtung Awareness-Training habe ich. Und dann gebe ich auch schon ab an Ingo. Und zwar die erste Frage Richtung Passworte. Es steht ja so im Raum, jeder Dienst ein eigenes Passwort, Secure Communication über auch möglichst, ich sag mal, komplexe Passworte zu merken als Passphrases, bei Hochsecurity-Anwendungen sogar dann im monatlichen Wechsel oder sowas. Das heißt, das System wird doch dadurch dann immer sicherer und sicherer, indem wir uns 25-wortige Passphrases mit großen Kleinbuchstaben merken müssen, damit wir ein quasi zufälliges Passwort im monatlichen Wechsel auf allen System unterschiedlich neu designen. Frage 1. Frage 2. Es ist ja mittlerweile sehr modern, Awareness-Trainings zu machen. Meistens für Phishing, aber manchmal auch für andere Dinge. Aber eigentlich sind es so die Phishing-Awareness-Trainings. Und ich hatte auf einer letzten Konferenz gehört, da ist mir dann auch so kalt den Nacken runtergelaufen. Naja, und wenn dann so eine Nutzerin oder Nutzer drauf reinfällt auf so eine simulierte Phishing-E-Mail aus dem Awareness-Training, dann hat er gleich mal wieder eine halbe Stunde Security-Update-Seminar gewonnen. So, da mal von dir zwei Stellungnahme, also die Komplexität von Passworten, Sinn und Awareness-Trainings.
Ja, also wissenschaftlich ist das Ganze schon, ich muss leider sagen, seit Jahrzehnten entschieden, dass nämlich, also einfach ist, das menschliche Gedächtnis hat seine Beschränkungen. Ja, und da kann man also wie Rumpelstilzchen dann irgendwie protestieren, ja, aber die sollen doch und sollen doch und so, aber es geht nicht. Also kein Mensch kann sich mehr als 3 bis 4, sagen wir mal 8 bis 10-stellige und nicht besonders komplexe Passwörter merken, wenn er oder sie die regelmäßig benutzt. Ja, und da reden wir von so Mitte des Arbeitslebens, unversehrte und sehr, sehr fitte Leute. Ja, wir fangen noch gar nicht an mit älteren Menschen, die vielleicht schon ein bisschen Probleme mit dem Gedächtnis haben oder so. Ne? Also es geht einfach nicht. Und diese Erkenntnis hat sich also in wissenschaftlich ist also auch bewiesen worden, dass es eben diese Limitierung gibt und dass wenn man Menschen zwingt, immer mehr und immer längere Passwörter zu haben, ohne dass man ihnen Hilfsmittel gibt. Also wir haben ja heute Passwortmanager und sowas, mit denen man das dann umsetzen kann. Aber dass wenn man Menschen zwingt, das zu machen, dann benutzen sie das gleiche Passwort für zig Konten. Und das ist sicherheitstechnisch gesehen so ziemlich mit das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Weil die meisten Passwörter werden ja nicht geknackt in dem Sinne. Ja, das war eigentlich der Grund, warum diese Regel damals eingeführt wurde. Die einzige Bedrohung, über die sie sich damals bei NIST Gedanken gemacht haben, war eben diese sogenannte Brute Force Attack. Ja, also Passwörter durch Computer Power zu knacken. Aber der größte Teil der Passwörter heutzutage kommt aus Leaks oder durch Phishing, hast du ja schon erwähnt, Social Engineering Angriffe. Und die sitzen in riesen Datenbanken, die Angreifer haben. Also ein Passwort für was man für irgendwas Wichtiges benutzt, mehrfach wieder zu wenden, ist also das Allerschlimmste. Das wissen wir, ne? Und also die Frage ist ja dann eigentlich auch wirklich, also genauso eben auch mit dem alle 90 Tage ändern oder so. Ne? Die wissenschaftlichen Studien dazu haben gezeigt, wenn sie Menschen dazu zwingen, diese Passwörter zu erneuern, werden die immer schlechter. Das heißt, dann werden also und dann werden dann auch noch solche komplexe und lange Regeln da sind, dann machen die einfach Cut 1, Cut 2, Cut 3, Cut 4 oder irgend sowas, nicht? Oder wenn das dann geändert wird, werden nur die Zahlen ausgetauscht. Also es ist nachgewiesen. Und eigentlich ist diese Botschaft auch schon bei den obersten IT-Sicherheitsexperten angekommen. Das National Cyber Security Center in Großbritannien hat seine Passwort-Richtlinien 2015 dahingehend geändert, zu gesagt haben, zwingen Sie nicht Leute nicht ohne guten Grund, ihre Passwörter zu ändern. Dass sie gesagt haben, sie können nicht einfach den Nutzern immer komplexere und immer längere Passwörter aufladen. Das funktioniert nicht. Und die eben also schon damals da ganz klar für plädiert haben, bitte steigen Sie auf andere Lösungen um. Zwei-Faktor, Mehrfaktor. Oder lassen Sie Menschen einen Passwortmanager benutzen, wenn Sie denn, verdammt nochmal, immer noch nicht dazu gekommen sind, diese völlig überalterte Sicherheitslösung, ein Faktor, zwei Schritte, Benutzername, Passwort, durch ein vernünftiges, modernes Identity- und Access-System auszutauschen.
Ja, und so Awareness-Trainings, also gerade so mit dem Phishing und diese, ich nenne sie immer diese Brute-Force-Awareness-Training, wo Brute-Force auf die armen Nutzerinnen und Nutzer ausgeübt wird. Oder falls du da eine andere Idee hast, gibt es da möglicherweise auch bessere Dinge?
Also, erstmal ich habe damit zwei grundlegende Probleme oder erstmal zwei ganz große, wichtige Grundprobleme. Es geht ja, also die Menschen einfach mit, da werden die Menschen mit Informationen zugeschmissen. Ja. Und nur aufgrund von Informationen ändert kein Mensch sein Verhalten. Ja, also die meisten Leute, die abends vorm Netflix auf dem Sofa sitzen und viel zu viel Chips essen, 9 von 10 davon, können wir mal ganz konservativ sagen, wissen ganz genau, dass das nicht gut für sie ist. Ja, also. Und da können wir denen das auch noch 100-mal erzählen, dadurch ändert sich nichts, sondern wir haben also auch in den letzten 20 Jahren enorme Fortschritte in der Verhaltensforschung gesehen, gerade eben also, dass die Psychologie und die Verhaltensökonomie da zusammengekommen sind und also auch groß angelegte Studien geschaut haben, was führt eigentlich dazu, was hilft eigentlich Menschen wirklich ihr Verhalten zu ändern, ne? Und das ist also ein langwieriger Prozess und also Menschen mit Informationen zuzuschmeißen und dann auch noch in einer Situation, wo sie ja eigentlich was anderes tun müssen an ihrem Arbeitsplatz oder selbst wenn ich jetzt zu Hause sitze und ich muss jetzt ganz dringend die Rechnung bezahlen, damit ich nicht noch Strafgebühren oben drauf bekomme und so. Und dann wirkst du mir jetzt da so eine halbe Stunde Gedächtnis, irgendeine Schulung ein, das rauscht vorbei. Und das ist also auch gerade bei diesen bei diesen sogenannten Phishing-Trainings kann man das also auch ganz, ganz schön sehen. Wenn das dann mal evaluiert wird, ist das die 80% dieser Nachrichten werden sofort weggeklickt und da wird das Training nicht gemacht. Und selbst wenn sie jetzt, wenn die Menschen dann dazu gezwungen werden, da bleibt einfach nichts hängen. Und was dann noch dazu kommt, ist den Eindruck, die Erfahrung ist eine fürchterlich negative. Und das ist also einfach ein tiefes Loch, in dem wir in dem Moment drin sind. Ne? Dass wenn reden wir doch mal irgendwie im Biergarten oder bei irgendwelchen sozialen Veranstaltungen, wenn man die Nicht-Experten auf IT-Sicherheit anspricht, das Erste, was sie am meisten ist, immer erstmal dann, also und das ist eben, es ist einfach ein völlig falsches Verständnis von was Training eigentlich ist und wie man Menschen eigentlich hilft, eine gute neue Angewohnheiten, gute neue Routinen zu entwickeln, die sie im Alltag ausführen sollten, damit sie sicherer sind, damit die Firmen, für die sie arbeiten, sicher sind, ihre Familien sicherer sind und so weiter. Letztendlich wollen die Leute das ja. Aber dadurch, dass wir sie mit so fürchterlichen falschen Maßnahmen traktieren, helfen wir ihnen im Moment nicht.
Wäre dann das sinnvollere, die sinnvollere Schlussfolgerung daraus, dass man diese Awareness-Trainings in irgendeiner Form spaßiger macht, gibt ja Gamification-Ansätze, dass das einfach dann sozusagen im Spiel oder spielerisch beigebracht wird? Oder sagst du, das muss eigentlich direkt über Prozesse abgebildet werden, dass der Benutzer von vornherein das besser in seinen Alltag integriert und überhaupt gar nicht dahin kommt, dass er ein Awareness-Training bräuchte?
Also das können wir vielleicht nochmal hier ganz klar sagen. Wenn die Machbarkeit, ja, wenn ich dieses Sicherheitsverhalten im Alltag nicht ausführen kann, ohne dass es meine, und das viel zu lange dauert oder dass die wichtigen hauptsächlichen Aufgaben, die ich habe, ständig unterbricht und mich da ablenkt und meine Produktivität im Laufe des Tages fürchterlich reduziert, ja, ohne diese Machbarkeit können wir trainieren, bis die Kühe nach Hause kommen, ne, wie der Engländer sagen würde. Das wird einfach nicht funktionieren. Die Machbarkeit ist einfach die notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für eine Verhaltensänderung, die Stufe 0. Dann können wir uns überlegen, wie ist denn so ein, wie muss ein Training aussehen, dass es erfolgreich ist? Auf jeden Fall sind die spielerischen Ansätze besser als irgendwelche Angstmache und Bedrohungen und so weiter. Dass es ein bisschen Spaß macht und lustig ist, das kann helfen. Aber das Allerwichtigste ist, es muss halt irgendwo stattfinden, wo ich dafür überhaupt Zeit und Aufmerksamkeit habe. Und dann muss ich das eben in den Alltag so einbauen, dass ich das oft genug wiederhole, bis es zur Routine geworden ist. Und dann mache ich das neue, sichere Verhalten automatisch und dann stellt das auch keine Belastung mehr für mich dar. Das heißt also, es ist so eine Kombination, wie wir das Training selber gestalten, aber eben auch, es braucht so ein gewisses, wie soll man das einfach sagen, also so Workflow Engineering, um eben im Alltag dafür Platz zu schaffen und dass wir also nicht die Leute einmal im Jahr 3-4 Stunden da vor den Rechner setzen und dann müssen sie sowas durcharbeiten, sondern das muss in kleine, also auf Verhaltensänderungen fokussierte Einheiten aufgespalten werden und dann machen wir die erste Veränderung und die zweite und so weiter. Da braucht man einfach einen langfristigen Plan für und dann ist es auch sehr schön, wenn so eine Erinnerung dann aufpoppt vor mir, da so von wegen jetzt bitte nicht, ne, oder erstmal überprüfen, ob diese Erinnerung kommt genau, wenn ich sie brauche. Und nicht, dass ich das also separat in auf irgendwelchen Webpages oder in irgendeinem Dokument vor 5 Monaten oder so mal gelesen habe. Da hilft mir das nicht. Und ich denke, da können wir auch, und ich sage mal, das ist keine Raketenwissenschaft. Das ist nur unsere Hausaufgaben machen, ne? Und also wirklich gute Praxis aus der Informatik und aus Human-Centered Security, also was man so Mensch-Computer-Interaktion nennt, ne, und Design-Usability nennt, einfach anzuwenden auf die Sicherheit, so wie wir das für die meisten anderen Sachen auch machen würden.
Aber ich würde sagen, so aus der Erfahrung heraus und der Gewohnheit, gerade Gewohnheit, wenn man Sachen gut in die Gewohnheit einbaut und dann immer denselben Rhythmus hat, gerade das verleitet einem aber ja dazu, dann auch wieder Fehler zu machen, weil man dann nicht mehr darauf achtet, ob irgendwas sich ein bisschen unterscheidet vielleicht. also gerade Angreifer nutzen es dann wahrscheinlich gerne oder nutzen es generell gerne ja zu versuchen, Sachen ähnlich zu machen wie Sachen, die man eh jeden Tag sieht. Und wenn man dann in der Gewohnheit ist, beispielsweise in E-Mails auf Links klickt, und dann nicht mehr jeden Link genau anschaut nach dem Phishing-Training, das man jetzt hatte und dann nochmal nachschaut, sondern weiß, ach, das ist wieder die Mail von Google, das kommt jeden ersten Montag im Monat, weil da laufen Updates, was auch immer, und dann draufklickt, dann hat man ja wieder genau das Problem, dass man hier an der reingefallen ist sozusagen und die Security Awareness fehlgeschlagen hat.
Das ist ja auch ein Angriff, ne? Also das ist ja tatsächlich hier diese so ein Flooding, so ein Phishing-Flooding-Angriff, wo die Leute bombardiert werden mit irgendwelchen Dingen, so wie Passwort ändern, bitte jetzt ändern, unbedingt jetzt ändern und die fünfte, sechste, siebte Mail und die werden dann so erzürnt und abgestumpft, die Nutzerinnen und Nutzer, dass sie dann einfach irgendwann sagen, okay, muss wohl wichtig sein, ich mach das jetzt mal.
Also ich würde das Erkennen von Phishing-E-Mails, so wie das sich das in den meisten Firmen oder jetzt auch für uns zu Hause, wenn wir mit unseren Standard-E-Mail-Anbietern umgehen, ich würde das als eine unmögliche Aufgabe bezeichnen. Ja, also wenn ich nämlich den IT-Sicherheitsexperten, die das propagieren, glauben würde, müsste ich ja 5 Minuten über jeder E-Mail meditieren, um zu entscheiden, ob sie denn nun gut ist oder nicht gut ist. Und wenn ich ständig auf Links klicke, weil das in unseren Workflows von meiner Firma so verankert ist, dann ist das einfach sehr, sehr schwer abzustellen. Ne? Dann ist jetzt die Frage, es ist wesentlich machbarer und ich habe das auch selber schon in Zusammenarbeit mit einigen Firmen durchgeführt. Okay, wir haben jetzt noch nicht die perfekte Art und Weise, das für die Nutzer einfacher zu machen mit dem Phishing. Aber wenn alle legitimen E-Mails klar gekennzeichnet sind, ja, dass sie verifiziert sind und die sind sicher, dann kann ich die in meinem normalen Hamstermodus durcharbeiten. Ja, und dann sage ich den Nutzerinnen und Nutzern, bitte alle, die nicht ganz klar verifiziert sind, könnt ihr die bitte an die Seite schieben. Macht die erstmal nicht. Und dann vielleicht 2-mal am Tag. Dann kann ich sagen, jetzt aus meinem, was der Verhaltensforscher Kahnemann, also System 1 Modus, ne, das ist ja dieser Arbeitsmodus, durch den wir effizient sind und super viel schaffen. Dann kann ich aus meinem Hamstermodus raus und dann sagen, okay, jetzt mache ich einen Schwenk, jetzt habe ich eine andere Aufgabe, jetzt setze ich mir meine Verdächtige, jetzt bin ich misstrauisch, jetzt setze ich mir meine misstrauische Brille auf und diese nicht verifizierten E-Mails, die schaue ich mir ganz genau an. Und dann eben auch, also hilfreiche Verhaltensmaßnahmen, wie zum Beispiel, da kann ich das jetzt melden, wenn ich mir nicht sicher bin. Kann da eine Expertin oder ein Experte draufschauen? Ne? Oder eben auch, also ich ermutige Menschen immer miteinander über diese verdächtigen E-Mails zu sprechen, weil das ist einer der effektivsten Lernerfahrungen überhaupt, wenn man von Kolleginnen oder Kollegen, die in der gleichen Situation von denen gesagt bekommt. Und deshalb sind also auch solche Konzepte, dass man vielleicht schaut, dass in jeder Abteilung vielleicht 1 oder 2 Leute sind, die sich für das Thema interessieren und auch ihren Kolleginnen und Kollegen das gerne nahebringen und vermitteln und erklären können. Wenn ich von denen das dann erklärt bekomme und gezeigt bekomme, dann, also ich habe das schon erlebt in einer Bank, wo eigentlich diese hochbezahlten Trader überhaupt nichts wissen wollten von Security und Security Awareness, die empfanden das alles als, ne? Dass wenn man denen dann erklärt hat, wie diese Manipulation stattfindet, wie arbeiten die, wo kann ich das, und dann hat man so ein, die gebeten halt, schiebt diese E-Mails, wenn ihr euch nicht sicher seid, an die Seite. Und dann macht das die Sicherheitsexperten so eine Fish-of-the-Day-Website. Und wenn ihr morgens reinkommt, schaut euch bitte mal an, was da so im Moment an Angriffen gefahren wird und so, dass sie dann da mit Begeisterung also drauf gucken und auch miteinander drüber reden. Und das ist eine der effektivsten Maßnahmen, also das Verhalten zu ändern, die Einstellung der Leute zu ändern und dann eben auch die ganze Erfahrung mit der Sicherheit. Ne? Also eine wichtige Sache, die wir auch immer wieder feststellen, ist, wenn Leute das sichere Verhalten nicht machen, ist, dass sie so hängen bleiben, weil sie sich nicht sicher sind, ob sie es richtig machen, sich das gar nicht zutrauen und dann dann auf diesem Veränderungspfad abbrechen. Und das ist eben, also was Also die gute Nachricht ist, eigentlich wissen wir, wie wir ihnen helfen könnten. Die nur nicht so gute Nachricht ist ich stelle es immer wieder fest, die möchten gerne, die meisten CISOs, mit denen wir arbeiten, oder Sicherheitsexperten, die möchten eine Sache wissen. Was muss ich denn jetzt machen, damit die, und da ist leider die Antwort drauf, es ist nicht eine Sache, sondern wir müssen halt eben einfach die Aufgabe machbar gestalten, und dann müssen wir unsere Kundinnen und Kunden oder unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach auch eine gewisse Zeit lang ein bisschen begleiten und unterstützen, bis das sichere Verhalten eingebettet ist und Routine ist.
Also ich möchte ganz kurz mal rein, also ich habe ja eben schon gehört, ich soll als Wirtschaftsinformatiker was dazu sagen, das möchte ich lieber etwas kurz halten. Ich glaube nicht, dass wir über die Kosten-Nutzen-Perspektiven zu sehr reden sollten. Was mich ein bisschen beschäftigt als KI-Forscher, ist eher die Frage, was mit der generativen KI auf uns zukommt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich schon etwas nicht überrascht, aber auf jeden Fall nicht besonders glücklich bin über das, was wir mittlerweile an Qualität in der Phishing-Mail sehen. Also ich habe einige Phishing-Mails zu Hause halt mittlerweile, die ich deswegen erkennen konnte, weil ich nicht bei dieser Bank Kunde bin. Aber ansonsten war die E-Mail 1:1 authentisch. Also bis auf eben Absender, E-Mail-Adresse stimmte nicht mit Absendernamen in irgendeiner Art und Weise zusammen. Aber wie werden wir in Zukunft dieses Problem in den Griff kriegen können? Das ist ja kaum noch zu lösen durch Interaktion zwischen den Menschen. Also wo siehst du da eine Angriffsstelle oder eine Abwehrmaßnahme, die man ergreifen kann als Unternehmen, um diesen generativen Ansätzen nicht zu erliegen nachher?
Also ich würde jetzt mal ketzerisch sagen, dass wenn wir eigentlich dem mit klassischen, wenn wir also klassische Risikomanagement-Regeln befolgen und vernünftiges Identity- und Access-Management machen würden, dass dem damit beizukommen ist. Also würde ich auch wieder sagen, keine Raketenwissenschaft, aber Hausaufgaben. Das heißt also, ich muss wirklich zwischen den Parteien klare Erkennungsformen haben, wie ich jetzt erkennen und verifizieren kann, ob das echt ist oder nicht. Und ich muss eben also auch mir Gedanken machen, ich muss klare Interaktionsregeln im Militär, sagt man Rules of Engagement, ne? Also haben in welcher. Das heißt also, wenn ich jetzt was bekomme sieht so aus als von der Bank, dann muss ich auch irgendwo anrufen können und nachfragen können, ob das jetzt wirklich sein soll. Wenn die Kundinnen und Kunden da stundenlang im Netz nach einer Telefonnummer suchen müssen, dann hilft das natürlich nicht. Ja, wirklich, also klarer Ablauf. Also wir haben ja einige sehr schöne, eigentlich auch einfach zu nutzende Verfahren wie Fototan oder so. Aber da müssen ganz klare Regeln ist, wann kann ich diesen TAN nun wirklich ablesen und einsetzen und unter welchen Bedingungen nicht. Und da ist es wirklich einfach, da hapert es also wirklich oft noch dran. Ich denke, wir könnten den meisten mal bringen. Wenn wir uns selber einfach wieder es beim Menschen abladen, da zu sitzen und zwischen KI und nicht KI generierten, also zu unterscheiden, dann ist das einfach ein unmögliches Design. Ne? Wir laden die ganze Arbeitslast und alles bei den Nutzerinnen und Nutzern ab.
Ja, ich glaube, ein Problem ist auch, dass wir zu viele von diesen Nachrichten erzeugen, die eigentlich gar keinen Sinn haben. Also beispielsweise, wenn ich nicht im Teams angemeldet bin oder den Teams-Rechner gerade nicht aktiv habe oder Teams im Hintergrund läuft, dann kriege ich nach 2 Minuten eine E-Mail, dass irgendeine Nachricht eingegangen ist. Und das macht natürlich auch gerade wieder Phishing sehr leicht, dass man dann eben ähnliche Nachrichten erzeugt, die man auch wieder reinsendet. Und man erwartet dann, dass man solche Nachrichten bekommt, nicht? Das ist relativ schwierig. Ich würde gerne nochmal auf die psychologische Perspektive eingehen. Und das ist etwas, was mir wirklich im Alltag relativ große Sorgen macht. Einmal aus einer technischen Lösungsperspektive heute, aber auch aus der Frage, wie wir Sicherheit wahrnehmen. Also du hast ja gesagt, im Prinzip brauchen wir für alle wichtigen Applikationen eigene Passwörter, komplexe, lange Passwörter. Das ist ja eigentlich klar. Die müssen abgelegt werden in einem Passwortmanager. Das haben wir alle zur Verfügung. Aber Passwortmanager werden häufig auch in Cloud synchronisiert. Die haben dann einen zentralen Zugang. Und mittlerweile bieten ja die Passwortmanager alle sehr viel Komfortfunktionen an. Also beispielsweise, dass ich zum Passwort auch gleich den zweiten Faktor ablegen kann, dass ich möglicherweise auch mein Passkey bei Apple jetzt beispielsweise mit einspeichern kann, ist nicht dieses, dass wir den Menschen sagen, hier ist ein System, dem kannst du vertrauen, da kannst du deine Sachen hineinspeichern, eigentlich auch schon wieder ein Problem von der Perspektive des Sicherheitsentwicklung oder Sicherheitsausbildung von Menschen?
Also ich würde sagen, wir müssen jeden Aufwand, also alle Zeit und Aufmerksamkeit, die wir von Menschen abziehen, gut rechtfertigen. Und im Prinzip ist also, diese Komfortfunktion, wie du das nennst, die da angeboten werden, im Prinzip ist das alles richtig, weil es ist ja nicht nur die, jetzt wenn ich als Unternehmen, ne, wenn, also ich kann mich noch gut erinnern, dass, wie ich die Aufmerksamkeit von der Unternehmensführung bekommen habe, ist, wenn ich da so solche Studien gemacht habe und dann gesagt habe, also ist Ihnen eigentlich klar, dass Ihre Mitarbeiter 30 Minuten am Tag nur damit verbringen, sich irgendwo einzuloggen? Ja, und dann rechnen die so, und ja, dann fallen die vom Stuhl und sagen, oh Gott, das ist mir, ja. Das ist einfach, wenn wir zu viel Zeit mit Sicherheit verbringen und nicht mit unseren produktiven Aufgaben, dann entsteht dadurch auch ein wirtschaftlicher Schaden. Und das müssen wir halt in der Balance halten, ne? Deshalb denke ich immer, also wir sollten halt, und meistens, wenn ich schaue, und die sagen, nein, das muss aber jetzt sein und die müssen diesen Aufwand machen. Es gibt meistens bessere Lösungen. Aber natürlich, wo du vollkommen recht hast, ist, wir sollten die Anbieter dann da auch tatsächlich haftbar machen und in die Pflicht nehmen. Ja, das heißt, wenn sie jetzt Sicherheit da versprechen, das ist einfach und sicher, dann müssen die auch dafür haften, dass das einfach und sicher ist. Ja, und dann müssen die sich auch wirklich ihren Gehirnschmalz und auch investieren, dass diese Systeme sicher gehalten werden. Und was wir ja gelernt haben, ist, ein System kann nie hundertprozentig sicher sein. Aber wenn ich dieses System vernünftig manage, ja, wenn da die Aufsicht da ist und so weiter und ich, dann kann ich in der Regel den Schaden verhindern oder begrenzen. Ne? Aber da muss ich dann natürlich auch in die Sicherheit meines Systems vernünftig investieren.
Ja, mir macht im Moment noch ein bisschen Sorgen, dass wir hier sehr leichte Ausweichaspekte haben. Also beispielsweise bei der aktuellen Lösung, wie es Apple macht mit seinen Passwörtern, ist es ja so, dass ich die biometrisch entsperren kann. Und wenn Biometrie nicht funktioniert, weil ich eine Maske drauf habe, weil ich vielleicht nicht gut erkennbar bin, dann kann ich auch eine Passphrase eingeben. Und das ist etwas, was ich schon relativ problematisch finde. Das sind mittlerweile also mit Auskundschaften, das hatten wir in Amerika relativ viel gehabt jetzt, dass iPhones geklaut wurden, nachdem die Nutzer beim Eingeben ihrer Passcodes beobachtet wurden. Und anschließend war das Telefon offen. Und was damals gemacht wurde, war das Telefon dann zu verkaufen. Aber was mir viel mehr Angst macht, ist eigentlich, dass man damit ja, solange das nicht ausgeschaltet und wieder angeschaltet ist, das Telefon auch in die Passwörter hineinkommt und sich die Passwörter anschauen kann. Und das ist etwas, was mir wirklich Sorgen macht, dass wir hier ein Komfortfeature entwickeln, das eigentlich absolut sicher ist und dann an so einer ganz banalen Stelle ausgehebelt wird durch eine mir völlig unverständliche Entscheidung eines Unternehmens. Und das ist ja bei anderen Lösungen ähnlich.
Ja, da kann ich dir nicht ganz widersprechen. Und da können wir jetzt vielleicht auch mal, also ich habe jetzt sehr viel kritische Sachen über Security Awareness und Training und so weiter gesagt, ne? Ich sage nicht, dass es nicht was gibt, dass Menschen heutzutage nicht was Neues lernen müssen und also auch über Sicherheit mehr lernen müssen. Und was du da angesprochen hast, ist einer dieser blinden Flecken. Ich bin zwar nicht für Angst mache und so, aber wenn ich die Bedrohungsmodelle nicht verstehe, dann kann ich auch selber kein vernünftiges Risikomanagement betreiben. Ne? Also als normale Nutzerin und Kundin, die so ein Gerät hat und die das auch für viele, viele Sachen nutzt, habe ich natürlich doch noch einen Teil der Verantwortung. Und ich muss nämlich also meine Risiken vernünftig managen. Und dass eben diese Art von Angriffen existieren und wie das dann zusammenhängt und dass es Möglichkeiten gibt, dass ich Entscheidungen treffen kann, wie ich nämlich, ich finde das sehr, sehr schön. Ich hatte vor 2 Wochen Markus Beckedahl bei einer Konferenz in Berlin gesehen und er hat immer wieder darauf hingewiesen, diese Digitalkompetenzen. Es gibt einfach ein Set von Digitalkompetenzen, die viele Nutzerinnen und Nutzer nicht haben. Und eigentlich ist die IT-Sicherheit ist einfach ein Teil von Digitalkompetenzen, die wir tatsächlich wirklich vermitteln sollten, wo wir dafür sorgen sollten, dass alle Kinder in der Schule das lernen und da ist eben dabei, also dass ich mich auch nicht so, also dass ich eigentlich selber Entscheidungen treffen muss und auch meine Risiken in gewisser Weise managen muss. Und das muss ich mir eben mal, da muss ich mir mal die Zeit nehmen, mich hinzusetzen und mir das zu überlegen. Und dann kann ich nämlich zum Beispiel sagen, also, okay, vielleicht sollte ich nicht alles auf meinem, auch nicht alle es gibt Funktionen auf meinem Handy, die sollte ich vielleicht nicht entsperren, nicht mit Biometrie entsperren. Ne? Nur weil ich das Handy selber entsperre, heißt es ja nicht, dass ich das für die Sachen, wo wirklich ein hohes Risiko besteht, wie die Bank-App und so weiter, machen muss. Also ich sage, verstelle auch gerade fest, also manchmal sind ältere Menschen, die sich völlig überfordert fühlen von solchen Sachen. Also wenn ich denen dann sage, also hört mal, es ist nicht Zwang, irgendwie, dass ihr eure Banktransaktionen macht, wenn ihr im Bus sitzt und alle möglichen Leute. Ja, also ich kann das Risiko doch dadurch managen, dass ich sage, diese finanziellen Sachen mache ich nur von zu Hause, von einem bestimmten Gerät, das ich kenne, und wo mir keiner zugucken kann und wo ich, wenn ich denn Schwierigkeiten habe, mich an mein Passwort zu erinnern oder so, dann habe ich da auch Möglichkeiten, das gut zu verstecken irgendwo, wo ich mir, ne, also dass diese Art von Angriffen bestehen, aber auch, dass wir unseren Umgang mit der Technik und unseren Alltag so gestalten können, diese Risiken vernünftig zu managen. Da ist, glaube ich, noch einfach ein großer Informationsbedarf und auch ein großer Unterstützungsbedarf.
Also hier sehe ich auch einen Ansatzpunkt. Grundsätzlich stimme ich dir nämlich absolut zu, dass zunächst erstmal die IT für sich sicher gemacht werden muss. Also das ist aus meiner Sicht eine unternehmerische oder professionelle Verpflichtung derjenigen, die sich mit IT-Security beschäftigen. Wenn ich zum Beispiel nicht will, dass Leute auf Phishing-Links klicken und ich möchte es wirklich absolut nicht, meinetwegen im zentralen Banking-Kontext, nicht die Anwender, sondern die Systembetreiber, da darf niemand auf so einen Phishing-Link klicken. Die einzige Möglichkeit, die ich dann habe und nutzen muss, ist, ich entferne aus E-Mails oder sämtlichen Systemen Links. Also wenn ich es nicht will, dass es passiert, dürfen Links nicht existieren. Trotzdem kann man ja so ein Copy-Paste-Ding machen. Ja, man kann ja den Link ausschreiben und dann müssen die Leute, die den nutzen wollen, in dem System wirklich den Link markieren, Ctrl-C, Ctrl-V und irgendwo einfügen. Macht das Zeug unattraktiv, aber man denkt viel, viel mehr drüber nach. Und es ist nicht so dieser automatische Trainingsmechanismus. Man klickt drauf.
Gab es auch letztens eine Studie von Kollegen in der Schweiz, die Nutzerinnen mussten die URLs händisch eingeben, um sicherzustellen, dass es nicht, ja. Ne.
Genau, also da sehe ich mal die oberste Verpflichtung der IT-Sicherheit. Wie möchte ich meine Assets schützen? Ganz unten in der IT-Sicherheit kommt aber, wenn ich über eine Straße gehen möchte, muss ich wissen, A, was die Straße ist, zweitens, was Autos mit mir anrichten können, drittens, wo eine Ampel ist und viertens, wie sie funktioniert. Wie wird das üblicherweise trainiert? Im Kindergarten, Alter, per Drill. Ne? Eltern, stehen bleiben, guck mal, wie sieht das Männchen aus? Das ist rot, jetzt gucken wir erst einmal links, dann rechts, dann links und auch wenn die Ampel grün zeigt, gucken wir erst links, dann rechts, dann links. Und jetzt mögen sich manche Nutzerinnen und Hörerinnen und Hörer vielleicht ein bisschen veräppelt fühlen, aber so müssen wir heute im Moment auch mit Erwachsenen leider Gottes IT-Sicherheit trainieren, weil sie in ihrem Leben mit größter Wahrscheinlichkeit noch nie sowas trainiert haben. Also Drill. Und aber einfache Drills, wenige Drills. Gibt es da irgendwie Studien oder Meinung von dir?
Nein, das ist genau das, was ich anfangs erwähnt habe. Das ist also tatsächlich der Drill bedeutet, dass du eine Routine also eine Routine entwickelst, die ist dann im Langzeitgedächtnis eingebettet und da muss ich nicht groß drüber nachdenken. Wenn ich den Auslöser Straße sehe, löst das automatisch dieses eintrainierte Verhalten, das ist dann im Langzeitgedächtnis verankert, wird automatisch ausgelöst. Dann ist das auch keine Belastung, keine Gedächtnisbelastung oder irgendwas, ja. Also ist selbst auch wenn du jetzt ein Passwort hast und das ist 16 Zeichen lang und fürchterlich kompliziert, aber wenn du es oft genug am Tag eintippst, dann denkst du da auch nicht mehr drüber nach, dann kannst du das automatisch machen, ne? Und aber da würde ich auch nochmal so darauf hinweisen, das ist zum Beispiel auch eine, wo das Design also einen super Unterschied macht. Ne? Wenn ich also zwischen häufigen und nicht häufigen Aufgaben unterscheide, da muss ich entsprechend ein anderes Design für machen. Ne? Also das ist so absolut. Also alles, was wir als Routine und wenn dieses Verhalten tatsächlich machbar ist, dann können wir diese Verhalten alle trainieren und im Langzeitgedächtnis verankern. Ich denke, im Moment haben wir einfach das Problem, dass es viel zu viele, es gibt viel zu viele unterschiedliche Sachen. Und
auch zu viele, ne?
Dass ich diese Routinen, ja, also zum Beispiel, also ein schönes Beispiel ist, es ist vielleicht in Deutschland ist es nicht ganz ein großes Problem wie in anderen Ländern, aber weißt du, wenn du mit der Kreditkarte bezahlst im Restaurant, aber ein bisschen ist es bei uns auch ein Problem, ne? Also wenn das Trinkgeld, dann ist ja manchmal noch, dass du Trinkgeld drauflegen kannst, ne? Und dann musst du irgendwie. Es passiert jedes Jahr Tausenden von Leuten, dass sie ihren PIN als Trinkgeld eingeben oder andersrum. Einfach weil die Abfolge nicht normiert ist, ja. Während in skandinavischen Ländern ist die Art und Weise, wie das Bezahlverfahren funktioniert, absolut genormt. Egal bei welcher Bank, die Abfolge von, dass ich das Trinkgeld eingebe, dass ich den PIN eingebe, ist immer die gleiche. Ja. Da kann ich eine Routine entwickeln und da weiß ich, wie das funktioniert. Auch wenn ich mal ein bisschen, wenn das Licht schlecht ist, wenn ich da gerade bezahle, dann haben diese Bezahlterminals ja oft also auch einen sehr, sehr schwer zu lesenden Bildschirm, ne? Das hilft, also, oder auch wenn ich mal ein bisschen betüttelt bin, kann es sehr leicht schief gehen. Aber wenn es normiert ist und ich da auf dieses Routineverhalten zurückfahren kann, ist gut. Aber so Routinen, wenn ich für viele für ähnliche Sicherheitsaufgaben viele verschiedene Verfahren habe und dafür viele verschiedene Routinen haben muss, dann ist quasi dass Menschen Fehler machen, ist damit vorprogrammiert. Ja, also wenn Sachen, die sehr, sehr ähnlich aussehen und zu einem ähnlichen Zweck dienen, wenn ich da sehr, sehr viele Varianten das erhöht die Fehlerwahrscheinlichkeit.
Dazu von mir noch eine kurze Nachfrage. Ich habe nämlich eine interessante Variante von so einem Awareness-Training mal gesehen, gehört auf einem Kongress. Und zwar ging es dann darum, wenn Phishing-E-Mails als Trainings-E-Mails verschickt wurden und Leute darauf geklickt haben, weil sie wirklich gut gemacht sind, diese E-Mails, dass dann nicht ein Bashing anfing oder eine Straf 30 Minuten Sondersession für ein neues Awareness-Training, sondern es ging auf dem Bildschirm ein Ablaufplan auf und da wurde gesagt, Sie haben jetzt gerade auf eine Phishing-E-Mail geklickt. Bitte erstens IT-Notfallnummer anrufen, zweitens folgen Sie den Instruktionen, drittens, wenn Sie niemanden erreichen können, klappen Sie Ihren Rechner zu und entfernen Sie ihn vom Netz. Also das stand da drin. Um Nutzerinnen und Nutzern klarzumachen, ihr seid die erste Stufe der Rettungskette, um das Unternehmen jetzt vor Schaden zu bewahren. Was sagst du zu sowas?
Wirklich konkrete Handlungsanweisungen sind Gold wert. Und dann würde ich jetzt nur wieder sagen, okay, ist das realistisch? Dann müssen wir mal schauen, wie oft passiert das jetzt? Und was ist der Produktionsausfall, der dadurch entsteht? Und ist die Firma wirklich gewillt? Ist dieser Produktionsausfall proportional zu der Risiko? Ne?
Also, aber ich finde, da müssen wir, Entschuldigung, ich wollte nicht rein. Ich finde, da ist ein wichtiger Punkt mit drinnen, dass wenn man direkt so eine Handlungsempfehlung bekommt, das nimmt ja dann den Punkt, dass man sich dann irgendwie dafür schämt vielleicht, dass man da jetzt drauf geklickt hat. Das andere ist ja so man hat jetzt was falsch gemacht, man muss sich jetzt dafür schämen, man muss jetzt dafür eine Strafe verbüßen. Aber es ist ja im Gegenteil, wenn dann wirklich mal was passiert ist, wichtig, dass man sofort reagiert. Und da, so ein bisschen wäre meine Frage auch, wie kann man denn dann die Scham abbauen, bei den Leuten sowohl nachzufragen, so hey, oh, ich glaube, da ist jetzt was passiert. Wie muss ich denn jetzt vorgehen? Also auch, wenn dann was passiert ist, dass man sich dann auch hinstellt und sagt, jo, war ein Fehler, passiert jedem mal, ist mir jetzt passiert, jetzt machen wir aber weiter. Also das ist, glaube ich, eigentlich ja fast der wichtigere Punkt, dass die Leute sich das dann noch eingestehen und nicht erstmal noch 3 Tage lang verschweigen.
Also, ich verweise sehr oft auf die Sicherheitsforschung, die Arbeitssicherheitsforschung und Unfallforschung. Die ist ja sehr etabliert und die haben eigentlich in den 80er Jahren dieses von wegen, wenn ein Unfall passiert oder ein Flugzeug abstürzt, ne? Also bis zur Mitte der 80er Jahre war da auch diese Tendenz. Man schaut auf die letzte Person, die irgendwas gemacht hat und der wird dann die Schuld dafür zugewiesen, ne? Und da haben sie aber eben halt draus gelernt, eben zu schauen, warum ist es dazu gekommen und dann, dass wir also nicht nochmal so eine Situation halt, dass wir das System verändern müssen, damit solche Situationen nicht entstehen. Und daraus hat sich also eine Zeit redete man von einer sogenannten No-Blame-Culture, also erstmal, dass es keine pauschale Schuldzuweisung gibt, wozu wir als Menschen eigentlich aber erstmal so tendieren, ne? Aber dass es das nicht gibt. Aber wir wollen natürlich auch nicht den Vorschub leisten, dass so von wegen, ach, ist ja egal, ne, alles ist egal, ich kann machen, was ich will, ist nicht schlimm. Sondern man redet heute von Just Culture, von also einer fairen, einer gerechten, fairen Kultur. Auf einer Seite bekomme ich nicht automatisch, da ist das keine Schuldzuweisung. Auf der anderen Seite, wenn ich mich nach mehrmaliger Erinnerung und Ermahnung und so weiter immer noch nicht ans sichere Verhalten halte oder so, dann ist es natürlich schon meine Schuld, wenn es dann nachher zu einem Vorfall kommt, ne? Und also das sage ich auch immer, wenn in so Unternehmensrichtlinien und Policies Sanktionen angedroht werden, dann muss man die auch anwenden, wenn es tatsächlich, wenn es Menschen gibt, die immer wieder gegen die Regeln verstoßen. Ansonsten kann man sich die Regeln nämlich gleich schenken. Also.
Aber wie wäre denn dann eine gute Balance zwischen, man hat diese Regeln, die sagen, hey, das ist schon wichtig und wenn du es absichtlich oder mehrfach falsch machst, ist das schlecht für alle Beteiligten, deswegen gibt es da eine Strafe. Aber auch, wir möchten dich schon ermutigen, wenn was passiert, dass du das dann meldest und dir jetzt keine Angst davor machen. Weil wenn man jetzt von vornherein Angst davor hat, man könnte was falsch machen, dann ist man verkrampft und macht wahrscheinlich auch wieder Fehler. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht sinnvoll. Wie kriegt man dann eigentlich eine gute Balance hin zwischen diesen Bedrohungen, die man aufbaut oder die man in den Raum stellt und auf der anderen Seite diese Atmosphäre mit, man ist für einen Fehler nicht erstmal jetzt komplett bestraft oder wird sofort bestraft?
Also was wir in meinem Forschungsteam und auch, also auch Fehler, da gibt es inzwischen auch in Deutschland, auch in Großbritannien sehr, sehr viele Forschungsgruppen, ist eigentlich, wie wir das umsetzen, wir entwickeln das Ganze gemeinschaftlich, also als einen kollaborativen Ansatz, ist immer als einen dialogbasierten Ansatz zwischen Sicherheitsexpertinnen, Risikomanagern auf der einen Seite und den Nutzerinnen und Nutzern auf der anderen Seite. Das heißt also dieses eben festzustellen, wie viel mal kann ich mir leisten? Also, dass ich etwas nicht mache, ne? Oder eben, okay, jetzt ist es passiert, aber eigentlich, ist es einfach ein Fehler, der immer wieder passieren wird, weil hier grundsätzliche Einschränkungen, die Menschen haben, nicht beachtet werden beim Design. Ne? Das heißt also, wir haben zum Beispiel aus diesen Flugzeugabstürzen wurde sehr viel gelernt und die Art, wie Cockpits gestaltet werden und wie Informationen an Piloten gegeben, Pilotinnen und Piloten gegeben werden, das alles hat sich also enorm geändert und man schaut jedes Mal immer wieder, ne, wie viele Faktoren haben dazu beigetragen und welche Faktoren können wir, das muss einfach ehrlich sein und dann wird sich, wenn es tatsächlich nur daran liegt, dass jemand die Regeln nicht befolgt hat und, aber dann es ist natürlich auch innerhalb eines Unternehmens, muss man sich da manchmal auch überlegen, es gibt manchmal Aufgaben, die sind etwas schwieriger und kritischer und erfordern vielleicht eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Da muss ich dafür sorgen, dass diese Positionen mit Leuten besetzt sind, die das auch leisten können oder wollen. Da sollte man dann auch nicht sagen. Also ich denke, wir alle kennen und lieben ja Systemadministratoren zum Beispiel. Und manchmal stellen wir ja schon fest, ne? Also die sind sehr, sehr gut in dem, was sie tun, weil sie eben manchmal also auch wirklich in der darauf weil sie zum Beispiel sehr stark sich auf besondere Sachen fokussieren können oder an sehr anderen, manchen Sachen sehr akribisch arbeiten können. Aber das würde ich vielleicht jetzt dann nicht von einem einer Büromitarbeiterin verlangen, dass sie diese Aufgaben auch durchführen kann.
Ich hätte noch mal einen Schwenk auf ein anderes Thema, nämlich mobile Geräte. Solange ich im geschützten Unternehmenskontext bin, ist ja der Schutz, ich sag mal zumindest systemisch, relativ einfach. Sobald ich anfange, mit VPNs einen Remote-Zugang zu meinem Unternehmen zu schaffen, wird das Ganze ein ganz klein wenig schwieriger. Und sobald ich einen Remote-Zugang habe, schützt mich auch niemand mehr so richtig davor, dass Nutzerinnen und Nutzer ihr Handy dafür nutzen, zum E-Mail abrufen oder irgendwelche, ich sag mal, in ein mittelständisches Unternehmen, und die sind ganz stolz, dass sie die Buchung jetzt auch remote freigeben können. Ja, das mache ich jetzt vom Privathandy aus, und nebenbei habe ich noch meine 10 Gaming-Apps und was noch alles drauf. Gibt's da eine Möglichkeit, oder gibt's da nur diesen ganz harten Cut, Unternehmen ist Unternehmen und fertig?
Nein, nicht unbedingt. Also ich würde sagen, dass aber das, also zum Beispiel, dass ich weiterhin meine E-Mails lesen kann oder meine Nachrichten empfangen kann oder so, das ist ja völlig okay. Aber dass ich eben wirklich mit hohem Risiko behaftete Transaktionen einfach so vom Handy ausführen kann, würde ich sagen, da würde ich diesen Cut machen. Und das ist also eine Balance von, ich kann ja tatsächlich entscheiden, welche Systeme, zu welchen Systemen ich diesen Remote-Zugang mache. Und es gibt, also wenn es um finanzielle Transaktionen oder hohe finanzielle Verpflichtungen geht und so weiter, würde ich das nie dazu raten, dass man das mal eben so vom Handy machen kann, weil das Fehlerpotenzial, wenn ich einen kleinen Bildschirm habe, da kann ich also so zum Beispiel Ikonen oder Zeichen so gar nicht besonders genau erkennen. Das andere ist auch, dass wir so ein bisschen, was wir gesehen haben, sich da also was eingeschlichen hat, was eigentlich im Risikomanagement gar nicht geht. Nämlich, dass also solche Sachen freigegeben, von Einzelpersonen freigegeben werden können, die eigentlich immer nur nach einem 4- oder sogar 6-Augen-Prinzip gemacht werden sollten. Ne? Und da würde ich auch dafür plädieren, einfach mal zum guten, good old fashioned Risikomanagement zurückzukehren und wie das Vier-Augen-Prinzip, wie Separation of Concerns, ne? Chinesische Mauern zwischen verschiedenen Sachen. Das ist so ein bisschen, das ist mit dem ganzen Remote auch so aus dem Fenster gegangen. Aber diese Regeln hatten wirklich ihren guten Grund, und die sollten wir nicht aus dem Fenster werfen.
Jeder zuckt, keiner spricht.
Also Ingo, ich würde, weil du dich ja wirklich mit KI sehr gut auskennst, würde ich dich gerne mal was fragen. Eine Sache, die mir große Sorgen macht, ist der Einsatz von KI in der Softwareentwicklung. Wir machen auch sehr, sehr viele Studien mit Softwareentwicklern, wo wir denen versuchen zu helfen, dass ihre Software sicher ist und dass die auch nutzbar sind. Und was wir jetzt aber feststellen, ist, dass wir oft von Leuten in der Unternehmensführung hören, so dass sie sich jetzt von der KI erhoffen, dass sie ganz, ganz viele von ihren Softwareentwicklern entlassen können, weil die KI ja jetzt den Code automatisch schreiben kann. Und ich bin da so ein bisschen entsetzt, weil ich weiß ja aus unserer Arbeit, wie viel wir noch leisten müssen, um eben das sagt sich so einfach Security by Design, ne? Aber das tatsächlich auch in der Softwareentwicklung umzusetzen, ist eine Riesenaufgabe. Und eigentlich haben wir überhaupt nicht genug Leute im Moment, nicht genug Entwickler im Moment, um wirklich Secure by Design Software zu entwickeln. Wie siehst du das? Mache ich mir da unnötig Sorgen, oder?
Ich würde immer von einer Hoffnung und von einer großen Skepsis sprechen. Also das ist das, was wir bei KI ja immer wieder sehen. Also wir haben im Prinzip mit der generativen KI ja ganz viele Möglichkeiten, aus bekanntem Material neues Material zu erzeugen. Das geht von Text, bei Programmen geht es genauso. Aber es ist natürlich nicht so, dass die modernen KI-Systeme einfach nur eine Verknüpfung von alten Informationen vornehmen und einfach sagen, ich habe das im Muster gesehen und das passt zu der Anfrage, die du hast. Sondern wir können natürlich auch dort noch besseres Reasoning einbauen. Also wir sprechen ja auch von symbolischer KI auch. Also dass wir Regelwissen oder eben auch andere Reasoning-Mechanismen dann integrieren. Und das, was wir machen müssen in solchen Fällen, wäre eigentlich genau dafür zu sorgen, dass wir bei den Code-Generatoren dafür sorgen, dass eben noch die Security-Aspekte mit eingenommen werden. Aber um nochmal deinen Punkt aufzugreifen, das ist ja eben so schön gesagt, das Security by Design ist ja eigentlich der richtige Schritt, in den wir gehen sollten in Zukunft. Also mein Standardbeispiel ist E-Mail, was ja ein Failed-System ist, also ein schlimmeres, fehlerhaftes System gibt es ja gar nicht. Ich kriege ja nicht mal einen Hinweis davon, dass ich eine E-Mail, die überschrieben ist mit Amazon.de, dass die von irgendeinem Dritt-Sonst-was-Account herkommt, wird mir nicht mal angezeigt in der E-Mail-System, obwohl es eine ganz einfache kausale Prüfung wäre, die gar keine Schwierigkeit erzeugt. Aber wenn wir ein Design machen, also wenn du jetzt ein Design anfertigst und sagst, ich habe eine bestimmte Vorstellung, wie Sicherheit in dem Software drin sein soll, dann wäre es ja Teil deines Promptings. Das heißt, es wäre Teil deiner Anfrage an das KI-System, diese entsprechenden Features zu generieren in dem System. Und wenn wir jetzt also mal die positive Seite sehen, also du hast Sicherheitsforscher, die können bestimmte Design-Patterns entwickeln, die man gut ins System einfügen kann. Man hat ein gutes Verständnis darüber, wie man ein sicheres System herstellt und kann das einem Computer beibringen, also einer generativen KI beibringen. Er stellt diese Pattern zur Verfügung, dann könnten wir damit sogar einen höheren Grad an Sicherheit erzeugen, weil bei mehr Anwendungen mit geringerer Kenntnis von Sicherheit schon Sicherheitselemente durch das System hinzugefügt werden. Das ist die positive Seite. Und die negative Seite, Unternehmen, die glauben, dass man jetzt sehr schnell mit KI Programmierer ersetzen kann oder Programmiererinnen ersetzen kann, die werden noch ein ganz großes böses Erwachen erleben, weil wir zwar sehr schnell Programmierer unterstützen können, also wir Programmierer mit einer höheren Effizienz ausstatten können, aber die Substitution, also der Ersatz von Fähigkeiten, dass man sagt, wir brauchen keine Spezialisten mehr in diesem Ort, sondern es reicht jetzt, wenn wir das prompten, das ist noch sehr, sehr weit weg von der Welt und das wird eher dazu führen, dass man eben dann auch im Status quo ein bisschen festhängt. Also weil man ja auch gerade, wenn neue Entwicklungen kommen, braucht man ja mal sehr schnell wieder Menschen, die Dinge zusammen kombinieren oder auch dann erkennen können, ob die KI in die richtige Richtung arbeitet oder nicht arbeitet. Also von daher, ich mache mir weniger Sorgen um die Arbeitsplätze. Ich glaube, da haben wir noch viel, viel zu tun. Ich freue mich immer ein bisschen darüber, dass ich sage, wir kriegen vielleicht ein ganz bisschen den Fachkräftemangel damit in den Griff, dass wir nicht ganz so viele zubauen müssen, Entwickler und so weiter, wie wir es mal erwartet haben. Also gerade im Security-Bereich haben wir so viele verschiedene Themen, die auch bearbeitet werden müssen. Das ist ja gar nicht in einzelnen Personen abbildbar. Aber es wird nur gehen mit sehr, sehr gut ausgebildeten Menschen, die eine sehr gut trainierte und auch eben entsprechend spezialisierte KI nutzen. Das wäre jedenfalls meine hoffnungsvolle Antwort zum Ende des Podcasts.
Ja, finde ich gut. Ganz kurz ein Kommentar noch von mir zu den E-Mails. Auch da tatsächlich wieder, worüber wir heute schon die ganze Zeit reden, vernünftig konfigurierte E-Mail-Server können eine sogenannte DMARC-Kennung abfragen und da wird dann quasi zwischen dem Sende, also dem vermeintlichen Sendeserver, der aus der URL genommen wird, und dem Empfangsserver kurz ein Zertifikat überprüft, ob der Sendeserver wirklich das Zertifikat erzeugt hat, das dort empfangen wurde, wenn überhaupt eins empfangen wurde. Und wenn das nicht passt, wird die E-Mail sofort rausgefiltert als ganz klarer Phishing-Versuch. Aber da sind wir wieder am Anfang unserer Diskussion. Das passiert nicht auf dem User-Desk, das passiert im System. Das muss dafür konfiguriert werden.
Das ist es dann eben. Dann kann ich meinen Mitarbeitenden sagen, hier sind die verifizierten E-Mails, die kannst du durcharbeiten ohne der Gesang. Und aber die nicht verifiziert sind, da musst du bitte mal also dann umschalten, in den misstrauischen Modus schalten. Und das ist eine super Unterstützung. So können dann durch dieses verbesserte System wird dann die schwierige Aufgabe, Phishing-E-Mails zu erkennen, können dann die Nutzerinnen und Nutzer damit einfacher umgehen. Ja, das ist ein super Beispiel.
Bevor wir jetzt zum Ende des Podcasts kommen, hast du noch an uns irgendeine Frage oder eine Nachricht oder an die Hörerinnen und Hörer, so nach dem Motto, Weltfrieden funktioniert genauso?
Ich würde es dann wieder mit meinem Lieblingssatz zusammenfassen. Es ist, Sicherheit ist machbar. Nutzerinnen und Nutzer und Experten zusammen mit gutem Willen und mit Einsatz von Wissen, das wir schon haben. Wie ich immer sage, es ist keine Raketenwissenschaft, aber wir müssen alle unsere Hausaufgaben machen.
Dankeschön, Angela. Jetzt ganz kurz noch zur Zusammenfassung. Wir können also sagen, wir haben genügend Werkzeuge auf Systemebene. Vielleicht geht alles immer noch besser, aber diese Werkzeuge müssen genutzt werden, so wie Passwortmanager oder irgendwelche Authentifikationssticks. Oder wenn ich zum Beispiel eine Passkey-Authentifikation mache, dann sollte das ein weiterer Faktor sein, der bitte nicht auf demselben System läuft, wie das authentifiziert werden soll, sondern bitte auch den zweiten Faktor dann nutzen. Solche Sachen, die müssen aber systemseitig geliefert werden. So ganz entlassen wir Nutzerinnen und Nutzer auch nicht aus ihrer Verantwortung, wo wir sagen, naja, es muss ein Security-Basistraining existieren. Und es muss eine Minimalbereitschaft da sein, die Unternehmenspolicies auch wirklich einhalten zu wollen. Und wenn die Policies zu schwer werden, dann geht es wieder zurück ins Unternehmen, dass die machbarer und automatisierter werden. Dann sehen wir noch Nutzer und Nutzerinnen weniger als Teil des Problems, sondern mehr als erste Stufe der Rettungskette. Bedeutet, wenn irgendwas passiert, jetzt kein Blaming machen, sondern zunächst erstmal sagen, okay, folgender Handlungsablauf. Das BSI hat zum Beispiel so schöne Notfallkarten, die neben den, keine Ahnung, Krankenhäusern und Infrastruktureinrichtungen auch als dritte Karte sagen, IT-Notfallnummer, folgende 5 Maßnahmen einhalten. Gibt es. Warum die nicht an die Türen hängen? Ja, und damit sind wir schon am Ende angekommen. Ich danke dir, Angela, und hoffe, dass wir noch auch in Zukunft nette Interaktionen bekommen werden, wenn es neue aktualisierte Themen zu diesen Human-Centered Security-Fragen gibt.
Gut, das war die Sicherheitslücke bei uns heute zum Benutzer Human-Centered Security. Vielen Dank an unsere Gästin Angela Sasse. Es war schön, dass du da warst. Ihr könnt die Sicherheitslücke überall dort finden, wo es Podcasts gibt und auf unserer Webseite www.sicherheitslücke.fm. Gebt uns gern Feedback, das geht über unsere Webseite, auf Mastodon und seit neuestem auch auf LinkedIn. Wir lesen das Feedback, wir nehmen das auf, wir versuchen das mit unterzubringen. Die Links, die wir angesprochen haben oder die sich hieraus ergeben haben, findet ihr in den Shownotes, genau wie ein paar weiterführende Links zu den Themen. Empfehlt den Podcast gerne weiter, bewertet uns dort, wo ihr uns hört. Das hilft uns, dabei gefunden zu werden und vielleicht noch weitere Ideen dann zu bekommen, auch neue Gäste und Gästinnen zu bekommen. Die Kapitelbilder zu unseren Folgen kommen wieder von Anne Vogt und die Produktion übernimmt Christian Friedrich. Auch an die beiden ein herzliches Dankeschön. Die Sicherheitslücke ist ein Podcast der Hamburg Open University. Vielen Dank für die Unterstützung. Wir verabschieden uns und bis zur nächsten Folge. Monina Schwarz,
Ingo Zim,
Volker Skwarek
und Angela Sasse.